Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euro No Go mit Folge Nummer 5. Servus, Stefan.
Hallo, Markus. Bin gar nicht mehr gewohnt, dich so früh zu hören am Tag.
Ja, stimmt. Die Night Session ist heute nur eine Abendsession. Es sind erst so 20, 25 Minuten vorbei seit dem Match zwischen Deutschland und Ungarn. Und jetzt sitzen wir schon wieder da und nehmen auf.
Genau. Und ich würde euch empfehlen, die Folge gleich zu hören, weil wir sind vor Holland, jetzt sage ich schon wieder Holland, weil ja bei Österreich das Parallelspiel Holland ist. Nein, wir sind vor Schottland gegen Schweiz.
Genau, und obwohl wir jetzt noch nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wie dieses Match ausgehen wird und wahrscheinlich, nachdem wir uns doch einigermaßen kurz fassen wollen, auch bis zum Sendungsschluss nicht wissen, wie es ausgehen wird, kann man schon sagen, Deutschland steht im Achtelfinale der Euro 2024.
Gratulation, Markus.
Ja, danke schön.
Also, du hast natürlich deinen Teil dazu beigetragen als
Deutscher. Logisch, die Jungs sowas von gepusht von zu Hause auch aus in Schwächert. Ja. Konnte es gar nicht anders kommen.
Warst du, dass der geschrien hat, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin?
Nee, aber ganz cool fand ich es. Obwohl es in Stuttgart dieser Chant durchs Stadion gegangen ist.
Ja, stimmt, ja. Stimmt, das ist ja deine Hut quasi.
Ja, voll.
Gut, übrigens, off-topic, es gibt auf YouTube jetzt eine tolle Dokumentation über die Ultra-Bewegung in Deutschland, am Beispiel der St. Pauli-Ultras und der KSC-Ultras.
Ja, zwei Paradebeispiele, würde ich sagen.
Ja, da wollte ich dir privat sagen, aber ich hätte es wahrscheinlich privat jetzt vergessen, deswegen sage ich es da jetzt direkt auf Sendung.
Na prima, aber dann kommen wir jetzt wirklich zu Euro-No-Go und dem Deutschland-Match. Du hast das, denke ich mal, auch live verfolgt vom TV, oder?
Natürlich.
Natürlich, gut, dann heißt, wir haben genau den gleichen Kenntnisstand, aber ich schätze, du hast es im österreichischen TV geschaut?
Nein.
Okay, das schade. Nein, tut mir leid. Hätte mich ja interessiert, was jetzt die ORF-Experten gesagt haben zur Leistung allgemein und natürlich auch zu der Szene, glaube ich, des Spiels.
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, was die Deutschen gesagt haben und die haben gesagt, ist okay.
Ja, gut, aber ist okay. Damit ist zu rechnen oder war zu rechnen. Wir haben auch die User auf unseren...
Nein, Entschuldigung, das habe ich... Nein, ich habe dann auf die ARD umgeschalten. Ich habe tatsächlich bis zu dieser Szene auf ORF geschaut und Helge Beyer hat gemeint, es war eine Berührung da, aber es war zu wenig.
Okay.
Für einen Fall.
Gut.
Also ich weiß nur, was die Live-Kommentatoren gesagt haben. Die haben gesagt, zu wenig, kein Foul, die Entscheidung geht in Ordnung. Mhm. Ich weiß aber nicht, was dann im Studio gesprochen wurde, weil dann habe ich auf der ARD weitergeschaut.
Okay, dann haben wir genau den gleichen Stand, weil ich kenne auch nur die Meinung der beiden Live-Kommentatoren auch in der ARD. Und ja, die waren, glaube ich, ähnlich oder haben Ähnliches gesehen, beziehungsweise ja, waren etwas voreingenommen und haben gesagt, ja, das passt schon so alles. Ich natürlich mit eher der deutschen Brille drauf sehe es ähnlich, wobei... Ich glaube, man hätte es wirklich so und so geben können. Von der Linie des Schiedsrichters, glaube ich, hat es gepasst. Hier bei der Szene eben Gündogan gegen Orban vor dem deutschen 1-0 durch Musiala zu sagen, kein Foul und weiterlaufen zu lassen. Aber eben, wenn es in die andere Richtung gelaufen wäre, hätte man sich, glaube ich, auch nicht wirklich beschweren können.
Ja, ich fand es halt, also es war, ich meine, schaut euch die Szene in den Highlights an, die ist dort sicher zu finden, weil es ja die Vorgeschichte vom 1-0 war von Deutschland. Mhm. Aber es ist halt schon so, dass, glaube ich, Gündogan den ungarischen Verteidiger da in der Bewegung entscheidend stört. Nämlich der kommt dann ins Ungleichgewicht und stolpert und kann den Ball nicht klären. Und hätte er weiterlaufen können, also hätte er keine Berührung vom deutschen Spieler gespürt, dann wäre es nicht zum Tor gekommen. Beiseite geschoben die Tatsache, dass Ungarn heute wirklich die schlechtere Mannschaft war und verdient verloren hat, meiner Meinung nach. Vor allem in der zweiten Halbzeit dann keine Power mehr hatte, was ich eigentlich im zweiten EM-Spiel schon auch bedenklich finde. Aber es war trotzdem eine sehr glückliche Führung für Deutschland. Und das ist wieder typisch deutsch, dass die sowas bekommen. Weil wenn das im Österreich-Match gegen Frankreich passiert wäre, hätte sicher der VAR eingegriffen und hätte das als Foul gewertet.
Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt typisch deutsch, aber halt, sage ich mal, mehr zu den großen Nationen, beziehungsweise auch in den Ligen öfters als zu den großen Vereinen, gefühlstechnisch, ne, dass eher für die gepfiffen wird.
Du, es gibt ein Sprichwort in Österreich, das heißt, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland.
Ja, das ist nicht aus Deutschland, das hat, glaube ich, Gary Lineker gesagt, also es kommt aus England eigentlich diese...
Also ich kenne es nur mit Deutschland, danke für die Aufklärung.
Nein, ein Engländer hat das gesagt, eben auf Englisch, von wegen,
so, okay.
Ein Spiel dauert 90 Minuten, am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ich glaube, wir haben es ja schon mal zum Thema gehabt. Jetzt so langsam kann man das plus Turniersmannschaft wieder ein bisschen ins Rennen bringen. Aber ja, in den letzten Jahren und bei den letzten Großturnieren war ja nicht unbedingt so darauf verlassen, dass Deutschland irgendwie gewinnt, egal gegen wen es dann gegangen ist.
Ja, wobei den Ausdruck Turniermannschaft und dass man da in Form ist, das lasse ich vielleicht nach dem Schweiz-Spiel gelten. Aber dann erst richtig, wenn es zum ersten großen Kracher kommt. Weil Schottland und Ungarn sind jetzt nicht die Gradmesser, glaube ich, um zu sehen, ob Deutschland in Form ist. Und gegen Schottland hat man sich in einen Rausch gespielt und war dann nach dem Spiel auch euphorisch und das zu Recht, meiner Meinung nach. Mhm. Aber gegen Ungarn hat man schon gesehen, dass man sich da schwer tut und dass die Ungarn auch vors Tor gekommen sind und auch zu ihren Chancen gekommen sind. Und das auch, ich bin gespannt, was du zu Manuel Neuer sagst, aber ich finde, der hat nicht immer sehr souverän gewirkt. Und gerade in Spielen, wo man nicht viel zu tun hat und wenn man dann was zu tun hat, oft schlecht steht beziehungsweise auch unglücklich agiert oder unsicher wirkt oder unsicher agiert, ist es wahrscheinlich auch nicht sehr selbstvertrauensbildend.
Naja, also ich glaube, das sehe ich ziemlich anders wie du und ich glaube, die Leute draußen, könnte ich mir vorstellen, eventuell auch, war, glaube ich, in der ersten Hälfte der Garant, dass es dann mit einer 1-0-Führung in die Pause ging für Deutschland. Gleich mal nach ein paar Sekunden, als die deutsche Hintermannschaft wirklich nicht so im Bilde war, man probiert vom Anstoß weg nach vorne zu spielen, nicht eigentlich, wie es damals gewohnt ist, nach hinten mal Sicherheit aufbauen, den Ball in den eigenen reinhalten, sondern gleich ein bisschen nach vorne zu spielen, hat den Ball dann verloren, dann langer Ball, nicht gut geklärt, kein Kimmich will neu zurückpassen, lässt sich aber zu viel Zeit, Schalai geht dazwischen und dann lag schon mit an Neuer, dass da nicht nach wenigen Sekunden schon 0-1 stand, da ist er, glaube ich, gut rausgekommen, den Freistoß von Schoboschlei gut gehalten, plus dann eben nochmal kurz vor der Pause auch nochmal den Freistoß, der aufs Tor kam, oder die Freistoßverlängerung per Kopf gut gehalten und dann plus Glück für Deutschland, dass dann der Ungar, ich glaube hier im Fall war es wieder Schalai, im Abseits stand und deswegen damit nicht der Ausgleich. Also ich glaube, es war in Summe ein etwas Glück mit dabei, ein guter Manuel Neuer und nichtsdestotrotz, glaube ich eben, so wie du es gesagt hast, unterm Strich ein verdienter Erfolg, aber mit der nötigen Portion Glück.
Okay, es hast mich erwischt, ich habe die ersten 10 Minuten nicht gesehen.
Oh je.
Und bei dem Tor, was nicht gegeben wurde, wegen Abseits für Ungarn, also das 1-1 gewesen wäre, da hat doch Neuer genau zum Gegner gefäustelt den Ball.
Naja, also er hat ihn erstmal aus dem langen Eck rausgezahlt, musste ihn, glaube ich, erstmal halten. Und ja, ich glaube, dann läge es eher dann auch mit anderen Abwehrspielern, da eben so durchzulaufen, mitzulaufen und dann gegen Angreifer, vor dem Angreifer zu klären oder den so zu bedrängen, dass er nicht dann einfach nur so reinköpfen kann. Also es war ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, er wehrt ihn ab und es war ein Fehler, so wie im Griechenland-Match, weil ihm genau dem Stürmer eigentlich serviert, sondern ja, er wehrt ihn ab, er wehrt ihn nach außen auch noch ab. Also da würde ich 0,0 Vorwurf dem Torhüter machen, egal welches jetzt gewesen wäre.
Okay, ja, passt.
Dann, wenn ich eigentlich noch, es läuft mir ganz gut rein, weil über den wollte ich jetzt schon länger mal ganz kurz reden, glaube ich, mit vielen guten Tackles aufgefallen ist, war Jonathan Tah. Gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, zusammen mit Antonio Rüdiger. Nicht immer hundertprozentig auf der Höhe, als wenn man allgemein die deutsche Abwehrleistung sieht, aber glaube ich, ein Spieler, der in der Saison einen großen Schritt vorwärts gemacht hat, beziehungsweise glaube ich, seitdem Alonso in Leverkusen Trainer ist, weil er war für mich eigentlich lange sinnbildlich einer. Ich meine, du musst es erstmal zum Profi schaffen und Stammspieler bei einer großen deutschen Mannschaft wie in Leverkusen. Aber trotzdem lange Zeit sinnbildlich einer, der dafür stand, wieso Leverkusen Vizekusen war und da einfach Richtung Titel nichts gegangen ist. Und weil auch immer den entscheidenden Spielen oder Szenen, wie, glaube ich, Duell mit Bayern, wo man auch vor ein, zwei Saisonen noch ungeschlagen war, dann Fehler gemacht, sodass Bayern das kurz vor Schluss dann noch zu seinen Gunsten entschieden hat. Aber wirklich, finde ich jetzt unter Alonso so einen Step vorwärts gemacht, dass er jetzt wirklich auch ein Leistungsträger im Nationalteam ist. Und es war ja einer, auf dem er schon, glaube ich, gerade einer, der im PTV unterwegs ist, gibt es ja von Sky die Doku, Projekt Profi, wo eben schon seit 2012 und eben auch in Jonathan Tah begleitet wurde und eben seinen Weg damals zum Profi beim HSV, beziehungsweise dann so richtig durchgestartet ist er mit seiner Leihe in Düsseldorf dann, wo es dann weiterging nach Leverkusen, durchgestartet ist. Mit Sicherheit dann auch schon ein guter Bundesliga-Profi war, aber nie, wo man gesagt hat, boah, der ist jetzt wirklich so ein Mega-Innenverteidiger, dass jetzt, wie zum Beispiel jetzt schon im Wechsel zu Bayern kolportiert wird oder eben so Leistungsträger in seiner Mannschaft. Also von daher bin mit Sicherheit nicht der übertrüber Experte, aber einer eben, wo ich gedacht habe, ja, er ist gutes oder gehobenes Mittelmaß, aber keiner, der so mega ist und jetzt wirklich nochmal so einen Step vorwärts gemacht hat, dass ich hier sagen muss, Chapeau, und dass man sich eben auch in, jetzt, wenn man kein Teenager mehr ist, ich meine, er ist im besten Fußballalter und Baujahr 96, aber auch in dem reiferen Alter oder guten Fußballalter noch so sich weiterentwickeln kann, dass ich sagen muss, wirklich super und freut mich auch für ihn.
Ja, das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsgründe für Deutschland, meiner Meinung nach, dass die Spieler, die eingesetzt werden, derzeit einfach in Form sind und auch die Spieler, die von der Bank kommen, gut agieren können und voll in Form sind. Also wenn ich da an den Emre Can denke, der jetzt zweimal reingekommen ist und zweimal eine Top-Leistung gebracht hat, der erst so spät nominiert wurde, also da muss man schon sagen, hat der Julian Nagelsmann auch ein bisschen ein Luxusproblem.
Ja, bis jetzt vieles richtig gemacht, eben auch aber vorne diese eher Kante Füllkrug oder doch die spielerische Komponente, so wie wir es zuletzt besprochen haben, mit Havertz zu wählen, dass jetzt im Gegensatz zum ersten Match keine großen Veränderungen kommen werden oder wahrscheinlich gar keine, haben wir ja zuletzt auch schon besprochen. Es war dann auch so, und so wie gesagt, dass die eben jetzt dann zu den Einwechslungen gekommen sind, haben auch ihre Sache prima erledigt. Und ich glaube auch, wo wir es im Vorfeld ein bisschen davon hatten, ein Ilkay Gündogan hat bis jetzt seine Leistung gebracht, heute eben mit dem 2:0 maßgeblich dazu beigetragen, nach schöner Vorarbeit, aber auch muss man sagen, dass die Geschichte dann in ruhigere Fahrwasser noch gekommen ist und man sich sicherer als deutscher Fan sein konnte, dass es eben mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel jetzt dann auch so zu Ende gehen könnte und wird.
Genau, also die zwei Pflichtsiege jetzt im Nachhinein gesehen, sind geglückt.
Ja, wenn man so sehen will, jetzt im letzten Match geht es jetzt mit der Schweiz wahrscheinlich eben um den Gruppensieg. Und dann schauen wir mal, was jetzt damit rauskommt und wen man dann in der ersten K.O.-Runde vor sich hat. Ganz kurz noch eben zu dieser Foul-Keine-Foul-Diskussion haben wir eben auch auf Social Media gehabt, auf Twitter über 100 Teilnehmer, die sich daran beteiligt haben, da waren knapp 64%, die sagen, kein Foul, Tor ist, passt schon, und rund 36%, die gesagt haben, na, für sie war es ein Foul, man hätte kein Tor geben dürfen, plus dann eben noch auf Threads, wo wir auch unterwegs sind, wo es jetzt nicht so viele Teilnehmer war, aber wo es fast noch deutlich ist, mit knapp 90% kein Foul und eher 10%, die gesagt haben, für sie war es ein Foul.
Ja, wie gesagt, aber das ist auch das Schöne am Fußball, dass es da solche Szenen gibt wie diese, über die man dann nachher ausgiebig diskutieren kann.
Genau, ganz egal, ob war oder kein war oder Schiedsrichter. Ich glaube, Makiela hat das relativ gut im Griff gehabt, die Partie. Großzügige Linie, ziemlich gefahren. Und ich könnte mir natürlich auf der anderen Seite vorstellen, dass von ungarischer Seite doch die ein oder andere Kritik jetzt im Nachgang noch gibt. Aber ja, so ist es ja eben öfters der Fall und war zum Beispiel ja nach einem Österreich-Match auch so, dass das Schiedsrichter etwas kritisiert wurde, nicht zu Unrecht. Genau.
Wer war für dich der Stärkste auf dem Platz und wer war für dich die Enttäuschung auf dem Platz?
Also ich würde wirklich sagen, Enttäuschung könnte ich jetzt keinen so wirklich nennen. Toni Kroos, der in dem ersten Match noch komplett überragend war, heute schon mit dem einen oder anderen kleinen Fehlpass, trotzdem aber der Denker und Lenker und glaube ich mit eben ganz wichtiger Baustein jetzt, dass das deutsche Team wieder so im Aufschwung ist. Ich finde einfach, ein Musiala macht Spaß. Dem gelingt jetzt noch nicht alles, aber es macht Spaß, diese Unbekümmertheit, diese Leichtigkeit, dieser Trickreichtum. Es ist schon cool, was der so auspackt. Und mit vorne dabei eben für mich ganz klar, trotz die einen kleinen Unsicherheit, eben am Schluss das beinahe noch aber zum Anschlusstreffer geführt hätte, wo Kimmich dann auf der Linie gerettet hat. Manuel Neuer, finde ich, der eine gute Leistung gezeigt hat und ich hoffe und denke, sich dann noch weiter auch steigern kann im Verlauf des Turniers. Mal, ich könnte mir vorstellen, man wird es auch brauchen.
Ja, das stimmt, aber das werden die Deutschen haben.
We will see. Wie war es so von deiner Warte aus? Hast du da irgendjemand besonders positiv oder negativ erlebt?
Ich kann mich dir da nur anschließen. Also positiv fand ich auf jeden Fall den Toni Kroos, aber den mag ich auch einfach. Also ich finde, das ist ein cooler Typ auch. Ja, dieser eine Querpass war sehr unglücklich und hat zu einer Ungarn-Chance geführt, aber da sieht man auch, dass die Mannschaft hinten einfach funktioniert und das auch relativ schnell entschärft war. Aber es geht viel, es läuft viel über ihn und ich finde, er macht es auch gut und er ist wirklich der Denker und der Lenker der Mannschaft und es ist gut, dass ihn Julian Nagelsmann nochmal überredet hat, da mitzuwirken. Das ist, glaube ich, oder das könnte auch zum Game Changer der deutschen Mannschaft werden. Wer mich immer wieder ein bisschen enttäuscht, ist der Leroy Sané. Ich finde, seit dem Österreich-Spiel, wo er ausgeschlossen wurde, hat er auch, also vor allem im Nationalteam, weil die Bayern habe ich jetzt nicht so sehr verfolgt, aber ist ein bisschen der Faden verloren und trifft oft unglückliche oder falsche Entscheidungen. Manchmal zu eigensinnig, manchmal ein bisschen schlampig in der Ballannahme. Ja, der enttäuscht mich eigentlich ein bisschen. Ich glaube, der hat ein höheres Potenzial, aber der ist vielleicht sogar einer der wenigen Spieler im deutschen Kader, der nicht in Topform agiert, meiner Meinung nach.
Muss ich sagen, den hatte ich vergessen jetzt, als ich drüber nachgedacht habe bei deiner Frage, und da muss ich dir zustimmen, fand ich eben auch, dass er hier teilweise falsche oder unglückliche Entscheidungen getroffen hat, beziehungsweise zu spät sich vielleicht dann für gewisse Pässe entschieden hat und ja, teile ich deine Auffassung.
Wenn ich wirklich cool finde, ist der Rüdiger und erinnert mich ein bisschen an unseren Kevin Danso. Ich finde, das ist einfach ein cooler Typ und so ein Verteidiger sein. Also so ein selbstbewusstes Auftreten, so ein bisschen immer aggressives Auftreten, aber nicht unfair. Also den finde ich auch cool.
Ja, stimmt, obwohl er bei Real spielt.
Also, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, und jetzt kommt noch das Spiel gegen die Schweiz. Da hast du gesagt, wahrscheinlich um den Gruppensieg. Können wir jetzt zu dem Moment nichts sagen, aber auf das Schweiz-Spiel gehen wir dann in der nächsten Folge genauer ein.
Genau, am Freitagabend können wir darüber dann auch noch reden und dann können wir auch darüber reden, wie denn die Partie der Österreicher gegen Polen vonstatten gegangen ist. Und jetzt reden wir darüber, was uns in diesem Match wohl erwartet, unserer Meinung nach. Stefan, ich denke, du hast dich auch konsequent auf den Gegner vorbereitet, wirst uns mit einigen Facts ja, für uns parat haben. Beziehungsweise wir reden natürlich auch über das ÖFB-Team selbst.
Genau,
Würdest du zum
no
Beispiel jetzt
pressure.
einen Arnautovic in die Startelf geben oder doch eher nicht?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube eher, dass da die spielerische Variante und also ich glaube, ganz wichtig für Österreich wird sein, dass man wieder die Energie findet, die man vielleicht teilweise gegen Frankreich vermissen hat lassen, weil einfach da der Respekt zu groß war oder auch der Mut zu wenig am Platz war. Hat man auch in der Analyse gelesen, beziehungsweise auch in den Interviews gehört, dass halt eher einfache Passes gespielt wurden und auf komplizierte Pässe oft verzichtet wurde, weil man die Sicherheitsvariante gewählt hat. Ich hoffe, dass man diesen Mut wieder gegen Polen findet, weil ich glaube, das wird sehr wichtig. Die Polen sind ein starkes Kollektiv, das hat man gegen Holland gesehen, sind 1-0 in Führung gegangen und haben diese Führung dann auch relativ lang halten können, beziehungsweise dann das Unentschieden relativ lang halten können. Also ist jetzt da meiner Meinung nach nicht der eindeutige Vierte in der Gruppe, in dieser Horrorgruppe unter Anführungszeichen, sondern kann mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Holland auch Österreich am falschen Fuß erwischen oder auch lange Paroli bieten. Im ersten Spiel hat Lewandowski noch verletzt gefehlt. Sie tun, glaube ich, alles, dass er morgen spielen kann. Und das ist natürlich auch ein Spielertyp, der Spiele entscheiden kann. Also der kann 80 Minuten lang unauffällig spielen und dann mit einer Aktion das Spiel entscheiden und das Tor machen oder den richtigen Pass geben. Also da glaube ich schon, dass sie alles tun, dass der spielen wird, auch in der Hinsicht, dass mit Österreich gegen Polen morgen die beiden vermeintlich schwächsten Gruppenteams gegeneinander spielen und beide wahrscheinlich auch schon vor der EM gesagt haben, dass das das wichtigste Spiel in der Gruppe wird. Wenn man das gewonnen hat, dann ist das schon die halbe Miete, um aufzusteigen, nämlich auch um unter die besten Dritten zu kommen, wahrscheinlich. Also glaube ich, dass das wichtigste Spiel in der Euro ist für beide Mannschaften und nicht bis dato, sondern in der Gruppenphase selbst.
Meinst du
Bei
dann auch, dass
Österreich.
man wirklich bis kurz vor Schluss voll auf Sieg oder was heißt voll oder wenn es ins Finish geht, voll auf Sieg spielen wird und spielen muss, weil ich glaube, im Unentschieden bringt niemand was, weil selbst wenn man
Genau.
diesen einen Punkt holt, man hat dann noch ein Spiel, aber halt auf polnischer Seite gegen Frankreich, auf österreichischer Seite gegen Niederlande. Also ist man jeweils halt der Underdog und wenn man halt keine Dreier holen sollte, dann mit einem Punkt, wird es wahrscheinlich sehr schwer oder
bis unmöglich. Genau, genau. Deswegen muss da eigentlich ein Sieger her. Der Sieger muss natürlich Österreich heißen, aber es ist keine Gmade Wiesen, wie man bei uns in Wien sagt, sondern es ist schon ein ganzes Stück Arbeit und man hat die Polen wahrscheinlich, oder nein, ich habe die Polen wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, weil da oft in den Medien zu lesen gewesen war, dass der Nachwuchs fehlt, dass der Generationenwechsel im Nationalteam irgendwie verpasst wurde, dass Lewandowski schon ein gewisses Alter hat und auch seine Spielerkollegen am Feld schon eher in die Jahre gekommen sind. Zum Beispiel, ich kann mich an keinen anderen polnischen Tormann als an Chesney mehr erinnern. Und der hat doch vor 20 Jahren gefühlt bei Arsenal einmal gespielt. Also
ja, stimmt.
Es sind halt nicht mehr die jüngsten Spieler, aber sie haben doch gute Spieler dazu bekommen und ich glaube, es zeichnet sie aus, dass sie wirklich eine mannschaftlich starke Leistung aufs Spielfeld bringen und das kann eben sehr unangenehm auch für die Österreicher sein, weil das ist ja auch dasselbe, was die Österreicher auszeichnet, dass der einzige Unterschied oder der Unterschied ist, dass wir halt ein schnelleres Spiel und schneller oder besser und aggressiver pressen können, weil wir da einfach durch diese Rangnick-Schule oder, ich weiß, du magst den Ausdruck nicht, ich auch nicht, aber Red Bull-Schule da irgendwie jetzt auch im Nationalteam verinnerlicht haben, was ja bis jetzt auch sehr gut funktioniert hat. Die letzten Spiele, die letzten 10 Spiele der Polen sind 6 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Die Niederlage war ein 2:0 gegen Albanien vor 10 Spielen und eben in der letzten Woche gegen Holland ein 1:2. Und vor der Niederlage gegen Holland gab es 5 Siege in Folge. Sieg gegen die Türkei, kein 6:1 wie Österreich, so, aber ein 2:1 auch, immerhin. Und die Türken sind ja immer unangenehm zu bespielen. Ein Sieg gegen die Ukraine, gegen Wales, gegen Estland und gegen Lettland. Und davor gab es noch Unentschieden gegen Tschechien und Rumänien. Moldawien, Entschuldigung. Flagge verwechselt. Aber es sind sehr ähnliche Flaggen. Also, die kommen auch mit einer breiten Brust da ins Spiel und sind vom Papier her auch gut in Form. Österreich hat 7 Siege, einen Sieg mehr in den letzten 10 Spielen und dafür ein Unentschieden weniger. Was auch ein bisschen problematisch wird, sind die gelben Karten, die Österreich im ersten Spiel erhalten hat. Und das waren 5 an der Zahl und davon 3 Verteidiger, nämlich Danso, Wöber und Mwene, haben jeweils eine gelbe Karte gesehen. Das ist jetzt wurscht morgen, weil alle spielberechtigt sind, aber es ist so bei der EM, dass nach der zweiten gelben Karte bist du schon fürs nächste Spiel gesperrt und die gelben Karten werden erst im Viertelfinale gelöscht. Das heißt, das ist noch ein weiter Weg dorthin. Deswegen kann ich mir schon noch ein bisschen vorstellen, dass vielleicht Wöber draußen bleibt und stattdessen ein Trauner beginnt als Innenverteidiger, um da einfach Sperren aus dem Weg zu gehen und vielleicht beginnt auch ein Prass, der als Linksverteidiger im Nationalteam bis jetzt eigentlich sehr gut funktioniert hat. Dass ein Arnautović beginnt, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, dass Ralf Rangnick die Pressing-Spiele Schiene unbedingt spielen will und deswegen glaube ich...
Dass ein Arnautović nicht so geeignet dafür.
Nicht so geeignet dafür und wie wir auch in der letzten Folge gesagt haben, dass der Gregoritsch einfach die Laufwege besser kann und das auch besser umsetzen kann. Das war meine Vorschau gegen Polen. Das Spiel ist am kommenden Freitag um 18 Uhr in Berlin. Berlin, wir sind in Berlin.
Ja, und da werden wir es genauso handhaben wie am heutigen Mittwoch und gleich danach so circa, ja. 2015 uns vor den Mikrosätzen aufnehmen und dann die Folge gleich wieder für euch raushauen, so dass ihr dann ideal vorbereitet ins Wochenende gehen könnt mit der Euro-Logo Nummer 6. Von meiner Warte aus natürlich noch Lewandowski, ja sicher wie du sagst, sie werden alles dran setzen, ihn fit zu machen für dieses Match, weil sie ihm auch sie aus ihrer Sicht dasjenige, diejenige Partie ist, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt punkten, eben für beide Seiten so. Damit die Frage sein, kann er tatsächlich über 90 Minuten durchhalten, weil ja eben in der Offensive sind die Polen eben durch den Ausfall von Milik, dem zweiten guten oder Starstürmer, wenn man so sagen will, eh schon hart gebeutelt. Und wenn jetzt eben der Captain und eben die Nummer 1 im Sturm auch noch fehlt, beziehungsweise Nummer 2 eben auch schon hinten dran weggebrochen ist, oder 1B-Variante, sage ich jetzt mal, ist es schon hart. Aber ja, so wie du es gesagt hast, die haben auch schon gegen Niederlande nicht ausgesehen. Erst später noch den entscheidenden Treffer zur Niederlage hinnehmen müssen. Und ja, man darf gespannt sein. Ich glaube, beide Underdogs in Anführungszeichen haben sich gegen die Großen gut präsentiert im ersten Match, und jetzt wird man schauen, wer jetzt eben diesen direkten, extrem wichtigen Duell dann die Oberhand behält und ob es tatsächlich einer tut.
Ja, Österreich.
Ja, ich würde es Ihnen ja gönnen, so ist es nicht.
Das freut mich.
Beziehungsweise auch dir gönnen.
Danke, dass uns ein Deutscher mal was gönnt, das nimmt man gerne.
Ja. Nachdem wir schon beide sind, kann ich ja generös sein.
Ja, genau. Okay, dann würde mich dein Tipp interessieren. Gehen wir zum Tippspiel, oder?
Jo. Ja, da lässt sich sagen, wir machen jetzt noch keinen riesigen Recap wieder. Der kommt dann am Freitagabend, wenn der komplette zweite Spieltag mehr oder weniger dann beendet ist. Dann lässt sich natürlich schon wieder wesentlich mehr über das Gesamtbild sagen. Aber uns beide betrachtet, Stefan, wir liegen schiedlich friedlich gemeinsam auf Rang 19 mit jeweils jetzt 31 Punkten. Ja, komplett eben auf sozusagen, und ja, nach oben hin fehlt schon ein bisschen was, aber as said, es gibt noch viele, viele Spiele, und wir sind gespannt, wie die ganze Geschichte weiterläuft. Ihr könnt jederzeit noch mit einsteigen, nicht wahr, Stefan?
kicktipp.at/nogo und ihr seid dabei. Warum sind wir gleich auf? Weil der Markus beim Deutschlandspiel doppelt profitiert haben. Wir tippen alle EM-Spiele, aber die Spiele von Deutschland und Österreich zählen doppelt.
Genau, sind hier auf Sendung, voll im Fokus und deswegen auch im Tippspiel höher gewichtet. Und ja, jetzt, weil wir eben so rangehen und sagen, die stehen besonders im Fokus, tippen wir jetzt auch diese Geschichte. Und eben, wie der Stefan schon gesagt hat, am Freitag, 21.06. 18 Uhr, Polen gegen Österreich in Berlin. Stefan, darf ich dich bitten, zuerst zu tippen?
Ja, gerne. 3-0.
Also 0-3 in dem Fall dann.
0-3, meine ich. Ich wollte mich gerade ausbessern in dem Moment. 0-3. 3 Tore, weil Gregoritsch, Baumgartner und Arnautovic treffen werden, und 0, weil wir Patrick Penz im Tor haben und der hat bei der Austria gelernt.
Okay. Das heißt, Ani als Joker dann auch erfolgreich.
Ja.
Okay. Mein Tipp ist 0-1.
Oh, eine knappe Nummer.
Ja, also davon gehe ich doch fix aus, dass es eine knappe Nummer wird. Aber wir haben bis jetzt gelernt, bei der EM eigentlich viele Tore und nur selten, dass wirklich nicht zu viel los war. Aber ich glaube eben viel Krampf. Ja, ich meine, sollte wirklich ein früher Treffer fallen, ist wahrscheinlich die ganze Geschichte gleich schnell ad absurdum geführt. Aber ich glaube, es wird so ein längeres Belauern werden und dann mit dem ersten oder einzigen Tor wohl entscheidend, und da sehe ich das bessere Ende und hoffe es, wie gesagt, auch ein bisschen eben für Österreich.
Ja, sonst musst du wieder ausziehen.
Ja, schließlich lebe ich auch hier, ja. Ist genau. Ja nicht so, ne? Und fühle mich auch wohl, so ist es nicht.
Ja, bist auch gut behandelt von uns.
Genau, meistens.
Das war's vom Tippspiel.
Ja, und das war es eigentlich auch von dieser Sendung, Stefan,
oder? Ja, jetzt muss ich dich nochmal kurz unterbrechen, weil ich habe natürlich was vergessen zu sagen, was ich noch sagen wollte. Man liest es eh überall, aber der Vollständigkeit halber, das habe ich von dir gelernt, dass man immer alles sagen muss. Mhm. Schiedsrichter ist Halil Ulumut Mela. Das ist jener Schiedsrichter aus der Türkei, der von einem Clubpräsidenten krankenhausreif geschlagen wurde, weil seine Mannschaft das Spiel verloren hat und der Präsident dieses Clubs dem Schiedsrichter die Schuld gegeben hat. Das ist so ein kleiner Funfact. Finde ich schön, dass der für die EM nominiert wurde. Hat schon ein Spiel gepfiffen, hat das recht gut gemacht, und jetzt pfeift er sein zweites Spiel, und das ist das Spiel der Österreicher.
Okay, da hoffen wir, dass er auch hier diese Partie, diese extrem wichtige Partie auch gut im Griff hat und wir im Nachgang nicht über ihn diskutieren müssen, sondern rein über die Partie. Und damit hast du es jetzt auch besser gemacht, wie ich zuletzt, weil da wollte ich auch schon den Herrn Makiele erwähnen, dass er diese Partie pfeift, und habe es dann als einzigen Punkt eigentlich vergessen, weil jetzt war jetzt das erste Spiel gegen Ungarn unter ihm Ich glaube, es war das dritte Mal jetzt, dass er Deutschland bei großen Turnieren gepfiffen hat und die ersten beiden Partien hat Deutschland jemals verloren. Also von daher bin ich froh, dass es diesmal besser verlaufen ist für Schwarz-Rot-Gold.
Sehr gut. Gut, Markus, wir sind bei einer halben Stunde Sendezeit angekommen.
Das
Es war
reicht
mir
für
ein.
heute.
Es reicht. Schau, wir hören uns jetzt jeden zweiten Tag, es wird schon anstrengend.
Ja,
Wir wollen
eh,
sie nicht
natürlich.
überstrapazieren, oder?
Sicher, sicher.
Ja. Außerdem muss ich noch ein paar Grafiken machen heute.
Ja, alles klar, gut. Und schneiden und texten und so weiter, ja.
Genau,
Gut,
ja.
werden wir machen für euch. Hauen uns dann gleich auf Sendung. Wir hoffen, ihr habt wieder Freude mit daran. Gebt's in die Welt Euro No Go euren Freunden und Bekannten, Verwandten, auch eben in Deutschland oder Österreich gerne hier austauschen. Die Richtung ist für beide sehr relevant. Und dann hören wir uns am Freitagabend schon wieder.
Genau, gerne auch in der Schweiz, weil über die reden wir nächstes Mal mehr.
Stimmt, und wir haben da auch gerade Zuhörer. Grüß an Chris.
Ciao.
Baba.
Euro Logo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur. EM 2024, seid bereit. Podcast und Fußball unserer Zeit vertreibt.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.